HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute der Liberia-Freund Rudolf Jahnke. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Ja, danke schön, Frau Röder, auch für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Herr Jahnke, Sie haben vor langer Zeit einen Verein gegründet, der heißt Liberia-Freunde Wiesbaden. Und mit Hilfe dieses Vereins setzen Sie sich ein für die Menschen in diesem Land und leisten dort, so kann man es nennen, praktische Entwicklungshilfe in Konjaolo, so heißt der Ort. Wie fing das an?
Ja, also das fing an, als ich einmal im Planungsministerium in der Statistikabteilung meinen Beruf, meine Profession gearbeitet habe als Berater vor 36 Jahren. Und der Kollege, der mir gegenüber saß, mit dem ich insbesondere zusammenarbeiten sollte, hat eines Tages gesagt, ich fahre jetzt in mein Dorf. Und da habe ich gesagt, warum nimmst du mich nicht mit?
Das heißt, Sie haben beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden gearbeitet.
Genau, 40 Jahre lang. Das war mein Job.
Und dann sind Sie mit?
Es hat ein Auto organisiert und wir sind da hochgefahren, 13 Stunden.
Ja, und war das einfach so mal Interesse halber oder hatte es auch berufliche Hintergründe?
Ja, sagen wir so, ich bin von Beruf neugierig und mich hat schon immer alles interessiert, was also etwas fremd war. Ich kann mich noch erinnern, als ich 5 war, da kamen gerade die italienischen Gastarbeiter nach Deutschland und der erste italienische Junge im Hinterhof, wo ich wohnte, das war mein Freund. Und das ging so weiter.
Ja, bis nach Afrika, kann man ja sagen.
Bis nach Afrika. Dort lernte ich dann also einen Menschen aus Biafra kennen. Meine Freunde haben also irgendwas mit Afrika zu tun gehabt und Entwicklungspolitik. Mein erster Auslandsflug war Dar es Salaam, Afrika. Mhm. Und meine große Liebe ist dann seit 40 Jahren Afrika geblieben.
Ja, also das kam alles nicht so von ungefähr. Da hatte sich schon was angedeutet in Ihrer Jugend in Richtung Afrika. Ja. Jetzt sind Sie dort angekommen mit Ihrem Kollegen in Konjaolo. Was haben Sie vorgefunden?
Ja, ein Dorf, wie ich es mir natürlich nicht vorstellen konnte. So weit fern der Zivilisation, ohne jeglichen Einfluss von außen. Das Einzige, was man hatte damals, waren 2-3 Radios, über die man so ein 2-3 lokale Sender empfangen konnte. Aber fröhliche Menschen.
Und Sie haben gedacht, packen wir es an?
Die haben sofort die Chance ergriffen, haben gesagt, super, dass du hier bist, du heißt ab sofort Sa Konjaolo.
Was heißt das?
Der erstgeborene Sohn von Konjaolo.
Das ist ja eine Ehre.
Weil die Kissi, das ist das Volk der Kissi, die dort leben, leider dreigeteilt auf 3 verschiedene Staaten, Liberia, Guinea und Sierra Leone, durch die Grenzen, die die Europäer gezogen haben. Ja, und das war sozusagen also die Aufnahme und damit aber auch natürlich gleich die Verpflichtung.
Ja, ich glaube, die hat sie nicht besonders belastet, diese Verpflichtung. Ich habe eher den Eindruck, das hat sie richtig herausgefordert.
Ja, richtig. Das hat mich herausgefordert.
Ja, Herr Jahnke, zunächst mal zu den Fakten. Liberia liegt an der westafrikanischen Atlantikküste. Mhm. Amtssprache ist Englisch. Es hat rund 4.100.000 Einwohner. Die Hauptstadt ist Monrovia. Und von 1989 bis 2003, also 14 Jahre lang, wütete dort ein Bürgerkrieg. Seit 2005 ist Frieden. Was heißt das genau in diesem Zusammenhang, Frieden?
Frieden heißt, dass keiner mehr mit Waffen rumläuft, dass die 4 oder 5 verschiedenen Rebellenfraktionen und die staatlichen Soldaten nicht mehr auf der Straße stehen und Checkpoints machen, also Kontrollen mit vollem Gewehranschlag. Das ist alles von der UNO, von den Blauhelmen eingesammelt worden. Mhm. Und ich glaube, dieser Blauhelmeinsatz mit 17.000 Leuten in diesem kleinen Land muss meiner Meinung nach der erfolgreichste gewesen sein, den die UNO je geleistet hat.
Ja.
Ich finde, das ist eine großartige Leistung. Also bis letztes Jahr waren sie natürlich mit immer weniger Leuten tätig und sie haben wirklich innerhalb von 2 Jahren nach dem Bürgerkrieg die Waffen eingesammelt. Sie haben das, was die ECOWAS und die einheimischen Soldaten und Bevölkerung nicht geschafft hat, haben sie vollendet und haben sozusagen das Land befriedet.
Die Stadt Konjolo, wo Sie sich ja einsetzen, liegt in den Bergen im Norden des Landes und die war vom Bürgerkrieg besonders betroffen in diesen 14 Jahren, musste ab 2004 völlig neu aufgebaut werden. Und jetzt kommen Sie wieder ins Spiel, Herr Janke. Sie haben kräftig mitgeholfen dort. Was genau haben Sie gemacht?
Ja, vielleicht noch ein Satz. In den letzten 3-4 Jahren des Bürgerkrieges war speziell zwischen Sierra Leone und Liberia Bürgerkrieg. Da ging es immer um die sogenannten Blutdiamanten, die rübergeschafft wurden, die den Krieg finanziert haben, wie zum Beispiel auch das Holz, das auch wir abgenommen haben, um die Rebellen zu finanzieren. Vielleicht aus wirtschaftlichen Interessen.
Wir, damit meinen Sie die Bundesrepublik Deutschland?
Die Bundesrepublik Deutschland und ganz besonders, ja, der Norden, weil dort immer die Hafen waren, wo die Holzstämme ankamen, auch heute noch ankommen. Ja, dann sind die Leute geflohen. Die Hälfte war ungefähr vorher schon weg. 200 plus der Dorfälteste sind in einem 3-wöchigen Marsch durch den Wald nach Monrovia gelaufen und angekommen und wollten nach dem Bürgerkrieg wieder zurück, weil sie wollten nicht im Slum leben und sie wollten vor allen Dingen ihre Kinder nicht dort leben lassen, sondern auf ihrer Scholle, in ihrem Dorf, auf ihrem Land.
Sie wollten also wieder zurück und ihre Heimat, kann man ja sagen, wieder aufbauen.
Genau.
Nur alleine hätten sie wahrscheinlich auch nicht viel ausrichten können. Dann kamen Sie, unser heutiger Doppelkopfgast, Rudolf Janke, mit seinem Verein Liberia-Freunde Wiesbaden und haben kräftig mit angepackt. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Trinkwasserprojekte haben Sie initiiert. Sie haben die Schulbildung für Jung und Alt vorangebracht, die medizinische Basisversorgung entwickelt für 7000 Einwohner, Ebola-Prävention, das kam ja auch noch dazu. Das Land wurde 2014/15 von einer heftigen Ebola-Krise erschüttert. Wie konnten Sie denn da mithelfen?
Ja, natürlich haben die Leute kein Geld. Sie sind Subsistenzbauer untersten Ebene. Sie können sich selbst versorgen im Wald. Sie leben fröhlich dahin, aber sie haben nichts. Sie haben Lehmhütten gehabt und nachdem sie sozusagen mit dem Geld, was ich geschickt habe, wieder mit 160 Mann auf 2 LKWs stehend, die 13 Stunden Fahrt da hoch überlebt hatten, konnten sie hingehen und ihre kleinen Hütten wieder aufbauen. Man muss sich das so vorstellen, also ungefähr ein Viertel dieses Studios für 8 oder 10 Leute. Größer waren die Hütten nicht.
Ein Viertel dieses Studios wären ungefähr 8 Quadratmeter.
Ungefähr 8 Quadratmeter, gut geschätzt. Ja, so hatte ich das auch gedacht. Ja, das haben sie gemacht und ich habe mich dann hingetraut, nachdem also wirklich alles entwaffnet war, die Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf gewählt war, 2005 und 2006 war es soweit ruhig. Man hätte hinfahren können, aber ich habe es dann erst 2007 geschafft. Es war damals auch eine reine Privataktion noch. Der Verein, den gab es natürlich noch nicht, der wurde erst später gegründet. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, hier bin ich, lass uns zusammen was richtig anfassen. Und da habe ich gesagt, ihr braucht erstmal Trinkwasser. Haben die gesagt, nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Schule. Gut, dann haben wir die Schule gebaut. Aber ich habe mit dem Trinkwasser natürlich nicht locker gelassen. Sie wussten um die Konsequenzen des schmutzigen Bachwassers nicht. Und haben das erst also gelernen müssen.
Das heißt, Sie haben gedacht, was brauchen wir Trinkwasser? Wir haben ja den Bach vor Ort.
Genau. Ist zwar ein bisschen schwierig zu erreichen, aber die kleinen Mädchen, die schaffen das schon, das Wasser da hochzuschleppen. Und klein heißt eben 10-, 12-Jährige, manchmal auch 8-Jährige mit 10 bis 15 Kilo auf dem Kopf. 200 Meter den Berg hoch. Jeden Tag. Also sehr hart. Aber wie gesagt, ich habe da nicht nachgegeben. Ich habe einfach gesagt, okay, wir bauen die Schule, aber das mit dem Trinkwasser machen wir auch. Und das Deutsche Rote Kreuz habe ich dann überzeugen können, dass sie also auch dort hingehen, obwohl man dort mit dem LKW nicht hinfahren konnte. Und das war der große Vorteil. Sie hatten 2 Brunnen. Und diesen Erfolg haben wir dann also mittlerweile in 11 weiteren Dörfern wiederholt.
Ja, und Sie haben sich dort auch engagiert, beziehungsweise Ihr Verein Liberia-Freunde Wiesbaden mit Kleinkrediten engagiert. Und da haben Sie eine Weberei aufgebaut. Sie haben ein Menschenrechts- und Kulturforum gegründet zur Bewahrung der traditionellen Erzählkultur. Aber jetzt muss ich nochmal drauf zurückkommen. Ebola, das ist ja eine Krankheit, ja, die ist ja fast vergleichbar mit der Pest. Wie kann man vom Westen aus, beziehungsweise von Deutschland, von Wiesbaden aus, dann dort helfen?
Tja, das war ein glücklicher Zufall bei uns. Ich hatte eine Woche, bevor wir in Liberia gehört haben, dass Ebola ausgebrochen ist. Und ich war 300 Meter von diesem Krankenhaus, wo die ersten 4-5 Leute wegstarben. Dort war ich. durch einen Zufall bin ich nicht reingegangen.
Hatten Sie keine Angst, dass Sie sich anstecken?
Wusste ich ja damals noch nicht. Das waren genau 3 Tage, bevor ich es dann erfahren habe. Und zwar nicht aus Liberia, sondern aus Deutschland. Ich sag mal, die Weltöffentlichkeit hat nicht besonders schnell reagiert. Man hätte das vorher wissen müssen, weil Médecins Sans Frontières war schon vor Ort. Und das schon seit 3 Wochen.
Also die Mediziner ohne Grenzen?
Genau. Und haben genau dort oben schon auf der sierra leonischen und guineischen Seite gearbeitet, nicht auf der liberianischen. Das wurde dann, weil es das gleiche Volk ist, mit der gleichen Sprache, sehr stark verschwistert, verschwägert, verbrüdert, trifft man sich dort. Und dieses Krankenhaus in unserem Gebiet war sozusagen quasi das Zentralkrankenhaus für die Kissi.
Kissi, das ist das Volk dort in Konjolo, sie nennen sich dort so. Und jetzt ist ja so eine Krankheit wie Ebola nicht auf ein Krankenhaus beschränkt. Das geht ja im Nu, dass sich die Krankheit ausbreitet in alle Häuser hinein. Ja,
genau. Es ging darum, dass man flächendeckend in Liberia gebraucht hätte. Jemand, der also von Haus zu Haus geht und sagt, tu das, das ist Ebola, das ist nicht Malaria. Die haben nämlich 2-3 Monate lang alleine geglaubt, das ist Malaria. Es wird einem schlecht, man kriegt Fieber, man fällt um. Und mit Malaria kann man mit ein paar Tabletten, wenn man sie denn hat, kann man überleben. Mit Ebola ist man nach 4 Tagen tot, ungefähr.
Wie haben Sie überlebt, beziehungsweise wie haben Sie es geschafft, Herr Janke, sich nicht anzustecken, obwohl Sie es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wussten?
Es war noch nicht so sehr verbreitet. Ja? Mhm. Es war die erste Schwester am Krankenhaus, war gestorben. Die ersten 2 waren von dort aus 13 Stunden nach Monrovia gereist und hatten es nach da unten geschleppt. All das wusste ich aber alles noch nicht. Und insofern habe ich Glück gehabt. Und alle anderen, die mit mir gearbeitet haben, auch. Und was wir dann in der Gegend gemacht haben, das war eben Zufall. Eine Woche vorher hatten wir jemand gefunden, den ich schon seit Jahren kannte und mein Repräsentant dort war. Der hat gesagt, ja, ich bin Krankenpfleger, ich mache da eine Gesundheitsstation auf. Und er war schon dabei, quasi sich vorzubereiten, seine Familie zu überzeugen, wieder ins Dorf zurückzuziehen, weil er war ein Sohn des Dorfes und hatte allerdings durch den Bürgerkrieg den Kontakt ein bisschen schleifen lassen. Er fuhr immer wieder hin, aber wollte nicht mehr dort leben. Das kann ich verstehen. Und jetzt hatte ich ihn davon überzeugt mit einem Vertrag, wo wir ihm einen kleinen Betrag monatlich bezahlten in der Anfangsphase. Und er fühlte sich dermaßen verpflichtet der Bevölkerung gegenüber, sie doch mal mit Medikamenten zu versorgen. Ja, und dann brach Ebola aus. Und dann hat er diese tödliche Mission trotzdem angenommen, ist hingefahren und ist monatelang von Dorf zu Dorf gelaufen und hat jedem immer wieder eingeprägt, fass nichts an, lass keinen rein, setz dich hin, geh nirgendwo hin, geh nicht auf den Markt und schon gar nicht nach Foya, die 5 Stunden Fußmarsch, wo der größte Markt der Gegend ist und wo das Krankenhaus ist, wo Ebola in Liberia ausbrach.
Also Glück im Unglück, dass Sie auch vom Verein Liberia Freunde Wiesbaden diesen Mann, diesen medizinisch ausgebildeten Mann vor Ort gefunden haben, der sich dann so eingesetzt hat. Ja, dennoch, um Medikamente zu verteilen, braucht es Geld. Ja. Wo kam das her?
Ich sag mal so, der Einsatz, das Engagement war auf beiden Seiten. Die Arbeit immer auf der liberianischen und wir haben uns um die finanzielle Unterstützung gekümmert. Und in diesem Gebiet von 15 Dörfern, das sind ungefähr diese 7000 Leute, die hat er betreut und es ist nicht einer an Ebola gestorben. Sie haben alle auf ihn vertraut, ihn respektiert, ihm zugehört und sich genauso verhalten.
War es da auch wichtig, Herr Janke, dass dieser Mann, dieser Krankenpfleger, einer von Ihnen war?
Absolut, absolut. Er muss natürlich Kissi sprechen. Sie sind nicht nur das Volk der Kissi, Kissi ist auch ihre Sprache. Ja? Mhm. Odiola Numdang. Heißt zum Beispiel, wie heißt du?
Ja, jetzt mal ganz allgemein gesehen, Ebola, es kommt ja immer wieder vor, dass ein afrikanisches Land oder mehrere Länder von Ebola erschüttert werden und dann plötzlich nach einem halben Jahr ist alles wieder vorbei. Wie kommt das, dass diese Krankheit so plötzlich aufbricht und ja viele Menschen dahin rafft und dann genauso schnell wieder vorbei ist?
Mit den Leuten ist es mitgewandert. Und auf einer solchen Fahrt, die ich mal von einer Frau erzählt bekommen habe, ja, hatte sie am Ende 90 Kontaktpersonen. Das heißt, man muss die 90 Kontaktpersonen alle isolieren für 3 bis 4 Wochen. Und wenn dann also vielleicht einer tot ist oder die anderen überlebt haben, dann ist es wieder vorbei. So schafft man es. Nur Man muss es flächendeckend machen. Und das hat die Welt in Liberia nicht so schnell geschafft. Sie haben dafür 1,5 Jahre gebraucht.
Die Welt hat dort nicht viel geschafft oder nicht so schnell. Allerdings Sie vom Verein Liberia Freunde Wiesbaden, gehe ich davon aus, haben auch in Zukunft ein Auge darauf und sind jetzt sensibilisiert. Ja, ja. Wenn eine solche Seuche, Ebola oder Ähnliches wieder ausbrechen sollte und wissen, was sie zu tun haben. Sie haben auch, Herr Jahnke, eine Nichtregierungsorganisation mit ins Boot genommen. Mhm. Die heißt Village People Empowerment. Ja. Was steckt dahinter?
Das war der Versuch. Ich sag mal so, er ist zu 70-80% geglückt. Der Gründung einer Partnerorganisation dort unten, sodass ich nicht immer nur alleine mit meinem Namen zitiert wurde, sondern dass klar wurde, hier steckt eine Truppe von 6 bis 10 sehr aktiven Leuten dahinter, die sich alle um das Gleiche kümmern, ja, gemeinschaftlich.
Ja, und ich sage nochmal, worum Sie sich kümmern. Das ist jetzt nicht nur die Ebola-Prävention. Wir haben jetzt ein bisschen ausgeholt. Es sind auch Trinkwasserprojekte, Schulbildung, medizinische Versorgung, Kleinkredite und das Kulturforum zur Bewahrung der Erzähltradition. Und Sie haben auch 15 Dörfer in der Umgebung von Konjolo mit hineingenommen, die von Ihrer Hilfe profitieren, des Vereins Liberia Freunde Wiesbaden. Der Vorsitzende ist Rudolf Jahnke, heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Sie, Herr Jahnke, erzählen uns gleich mehr über sich und Ihr Projekt. Doch zunächst mal tauchen wir musikalisch ein in das Land, das Ihnen so am Herzen liegt. Genau. Was haben Sie uns mitgebracht?
Ja, es gibt eine traditionelle Musik, die geprägt ist durch die Amerikoliberianer, nennt man sie, die 1822 von USA kamen, damals freigelassene Sklaven, 1810 ging das los. Die sind zurückgekehrt an die Küste, haben dann 25 Jahre später den Staat ausgerufen, einen Präsidenten gewählt und haben sich dann weitere 100 Jahre lang nicht um das Land gekümmert, außer dass sie es besonders an Firestone verpachtet haben, damit die dort ihre aus dem Amazonas geklauten Kautschukbäume nutzen konnten. Das waren 70-80% der Fläche des gesamten Landes, was dort damals verpachtet wurde. Man kann sich das nicht vorstellen. Aber die Leute hatten kein Interesse an den Ureinwohnern, sag ich mal, den 16 Völkern, von denen die Kisi ein Volk sind. Weil die Kisi sind 300.000 bis 400.000 Leute.
Und jetzt hören wir welche Musik?
Wie heißt jetzt sie? Hören wir die Musik dieser Leute mit amerikoliberianischem Slang. So ist also die Staatssprache eigentlich, ja, weil britisch, es klingt so ist es nicht und Englisch auch nicht und amerikanisch nicht.
Liberianisches
eine
Englisch.
Abart, genau. Und diese West Coast Musik, wie man das dann genannt hat, ich glaube, die wurde noch nie in Deutschland gespielt.
Wie heißt der Titel?
Der Titel heißt People Go Mind Your Business.
Und wer musiziert?
Eine einheimische Truppe, gemischt Amerikoliberianern und einheimischen Liberianern.
People go mind your business, people go mind your business, people go mind your business, nobody business but mine. People go mind your business, people go mind your business, people go mind your business, nobody business but mine. Some say she's ugly, some say she's pretty, but if I consent to marry her, nobody's business but mine. People go mind your business, people go mind your business, people go mind your business, nobody's business but mine. People go mind your business, nobody's business but mine.
People go mind your business heißt dieser Titel mit amerikoliberianischen Musikern. Und es heißt so viel wie, Herr Jahnke?
Ja, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Und wenn ich mir eine Frau aussuche, ob die hässlich oder schön ist, das ist meine Entscheidung. Ich heirate sie und ihr macht bitte euren Kram alleine.
Kann man nicht oft genug sagen. Ja, amerikoliberianische Musik. Sie hatten eben in der ersten Runde die geschichtlichen Hintergründe ein bisschen angedeutet. Herr Jahnke, heute sind Sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Als Vorsitzender des Vereins Liberia-Freunde Wiesbaden. Liberia war ja zunächst ein Projekt zur Ansiedlung ehemaliger Sklaven aus den Vereinigten Staaten. Sie hatten es gesagt, daher die amerikanische Prägung. Und es war der erste unabhängige Staat auf dem afrikanischen Kontinent. Und nach wie vor gibt es aber Konflikte zwischen den Nachkommen ehemaliger Sklaven und den länger ansässigen Ethnien. Das sind auch immerhin rund 16, die das Land bis heute prägen. Wie sehen diese Konflikte aus?
Ja, man muss die gesellschaftliche Struktur des Landes beobachten. Das geht natürlich über die Großfamilie, in der alles erlaubt ist, wo sich jeder jeden unterstützt, wo keiner hungert oder alle. Das geht über den Clan, wo das weiter versucht wird. Und dann gibt es so 4, 5 Clans und die machen dann ein solches Volk aus. Und die halten stärker zusammen, als dass sie schon eine nationale Identität hätten. Ist auch kein Wunder. Das hat natürlich zu stärkeren Konfrontationen geführt. Darauf kam dann der Staatsstreich 1980. Die einheimischen Soldaten, also die liberianischen Soldaten, haben gegen die amerikolibyanische Vorherrschaft gekämpft. Und daraus kam dann 9 Jahre später der Bürgerkrieg. Ich habe den Eindruck, dass heute Frieden herrscht. Heute gibt es diese Animositäten nicht mehr, diese Feindseligkeiten nicht mehr. Dort, wo Conjolor heute ist, war früher ein ganz anderes Volk. Als die Leute von Conjolor aus der Wüste da reingedrängt wurden in den Wald, haben die Einheimischen ihnen Land abgetreten.
Also immerhin sind sie nicht verjagt worden, sondern man hatte ein Nachsehen mit ihnen. Ja. Dennoch, bei meinen Recherchen habe ich gelesen, dass es immer noch sowas wie eine Ober- und Unterschicht gibt in Liberia, und zwar die Oberschicht aus den Familien der ehemaligen Sklaven, die sich dann selbst wiederum Bedienstete halten, die sie als Unterschicht empfinden, nämlich die der anderen kulturellen Ethnien in Liberia. Stimmt das so oder würden Sie das auch relativieren?
Seit 1980 hat sich das anders entwickelt. Mhm. Also meine ganzen Freunde sind Liberianer. Natürlich, die Oberschicht, die ursprünglich schon mal Geld hatte und in 150 Jahren oder 170 Jahren mittlerweile Geld zusammengeklaubt hat, denen wird man das nicht wegnehmen können. Ja? Auch die letzte Präsidentenwahl hat gezeigt, dass wieder Amerikoliberianer ganz viel Geld während dieser Phase zusammen zur Seite geschafft haben. Mhm. Das galt im Übrigen auch in der Ebola-Krise, das galt eigentlich immer.
Eben hatten Sie die letzte Präsidentenwahl angesprochen. Mhm. Liberia ist ja eine Präsidialrepublik. Alle 6 Jahre wird der Präsident direkt gewählt. Aktuell heißt er George Weah, ein ehemaliger Fußballprofi. Wie macht er denn seinen Job?
Mein Gefühl ist, dass er seinen Job ganz gut macht. Er war Fußballer, er hat Millionen verdient in Frankreich. Er ist das Idol der Jugend, der männlichen vor allen Dingen. Und er hat auch deshalb natürlich diese Möglichkeit gehabt, 3-mal zur Präsidentenwahl anzutreten. 2-mal hat er verloren, jetzt hat er gewonnen. Unter anderem deshalb, weil er taktisch sehr geschickt vorging. Er hat sich die vormalige Präsidentin quasi als Unterstützerin geworben, weil es Probleme mit ihren Kindern gab, die also Millionen in die Schweiz geschafft hatten. Und dann hat ihr Vertreter, der eigentlich Präsident hätte werden sollen von ihrer Partei, gesagt, ja, also Ellen, wenn da was ist, dann muss ich das gerade rücken. Das ist ein honoriger Mann, er war mein Freund und ich habe ihn also über 15 Jahre lang schätzen gelernt. Und der Fußballer hat gesagt, ach, na, Ellen, ich fasse deine Kinder nicht an.
Mhm. Ja, okay.
Daraufhin hat sie 4 Wochen vor der Wahl zur Wahl von George Weah aufgerufen und nicht von ihrem eigenen Parteikandidaten.
Tja, so läuft das ja. Und George Weah als Fußballprofi Millionen verdient, sagen Sie. Er konnte wahrscheinlich auch mit seinen vielen Millionen gut Wahlwerbung machen und war nicht auf Spenden unbedingt angewiesen.
Das war die Voraussetzung. Allerdings muss ich sagen, alles, was ich von ihm bisher in der Zeitung gelesen habe, und das ist nicht alles nur Regierungszeitung, das klingt sehr plausibel. Und er hat einen Draht zur Jugend. Und man muss in Liberia sehen, sie haben derzeit ein Problem, jung gegen alt oder umgekehrt.
Warum?
Die alte Struktur des Landes war so, der Ältestenbeirat hat überall alles entschieden und die Jungen, das war die Arbeitstruppe, die hat alles gemacht. Die Jungen wurden dann im Bürgerkrieg verheizt, Kindersoldaten, auch viele Tote natürlich. Viele sind abgehauen und nach USA geflüchtet.
Also die sind natürlich dann historisch gesehen eher USA-orientiert und nicht Europa-orientiert.
Genau, genau. Und wenn heute ein Schiff im Mittelmeer rumkreist mit 300 Leuten, ist davon maximal einer ein Liberianer. Mhm. Ja, und das hat letztendlich dann dazu geführt, dass der Jüngere von den Kandidaten gewonnen hat. Und ich sag mal so, er konnte denen mehr bieten als der über 70-jährige eigentliche Präsidentschaftskandidat von der alten Regierungspartei. Der war wiederum also so aufrichtig und so ehrenhaft, wie ich ja vorhin schon andeutete, er lässt sich nicht bestechen. Er hat nicht sein Gebiet, wo er herkommt, besonders gefördert in der Zeit seiner 12-jährigen Vizepräsidentschaft. Und er hat dem Neuen sofort gratuliert, als der das Wahlergebnis verkündet hat und hat gesagt, ich arbeite mit dir, kein Problem.
Also ein fairer Verlierer.
Ein fairer Verlierer und ich glaube ein Mann, der dafür gesorgt hat, dass eine Wahl, ein Parteienwechsel in einem liberianischen Land völlig ohne Blut zustatten kam.
Das sagt der Vorsitzende des Vereins Liberia Freunde Wiesbaden, Rudolf Janke. Und Sie sagen ja auch, der aktuelle Präsident ist ganz okay. Sie können nicht erkennen, was er falsch gemacht hat bisher. Sie werden das im Auge behalten, nehme ich an. Ja. Bleiben wir jetzt erstmal bei Ihrer Person, Rudolf Janke. Sie sind 69 Jahre alt und waren 40 Jahre lang am Statistischen Bundesamt in Wiesbaden beschäftigt als amtlicher Statistiker, so heißt das. Was genau waren Ihre Aufgaben dort, Herr Janke?
Mich hat die Empirie, die Unbestechlichkeit, die Unabhängigkeit, die Objektivität eines solchen Geschäftes sehr interessiert. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie Wirtschaftsinteressen vertreten soll, egal wie die Welt aussieht. Nein, ich wollte sozusagen die Welt so darstellen, wie es geht mit den Zahlen. Das hat Spaß gemacht. Aber es hat mich halt interessanterweise für alle, denen ich begegne, als sogenannter Erbsenzähler auch durch die Welt gebracht.
Also ein Statistiker durch und durch.
Genau.
Ja, durch die.
Bis heute.
Durch die Welt gebracht, sagen Sie. Sie waren ja in Osteuropa, in Asien, in drei afrikanischen Ländern, einmal in Palästina, alles im Namen amtlicher Statistik. Was haben Sie dort jeweils statistisch aufgenommen?
Ja, Sie müssen sehen, nicht jeder hat die Administration und die entsprechenden ausgebildeten Personen dazu, um gute Statistik zu betreiben. Und diese Institution muss als unabhängig, als ausgewogen, als objektiv, als wissenschaftlich fundiert anerkannt sein.
Da ist das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ja vorbildlich, was das angeht.
Ich denke, wir sind da ganz weit vorne. Es kann auch dort noch besser gemacht werden, aber wir sind da ganz weit vorne. Und das, diese Ideologie, dieses Denken, dieses Wissen habe ich dann versucht, in die Welt zu tragen. Und dort den Kollegen, die mit weniger Mitteln, weniger Personal, mit schwierigeren Verkehrsverhältnissen oder Kommunikationsverhältnissen auskommen müssen und trotzdem die gleiche Qualität von Daten liefern müssen, zu unterstützen.
Ja, also Sie haben sie quasi angelernt, nach deutscher Vorlage, könnte man ja so sagen. In dieser Funktion waren Sie auch zum ersten Mal in Liberia, Herr Janke. Sie hatten zu Beginn der Sendung erzählt, dass ein Kollege und Freund Sie im Grunde draufgebracht hat und Sie ermuntert hat, mitzufahren. Und es sind viele Projekte seitdem entstanden. Jetzt möchte ich aber mehr mal dazu wissen, wie macht man so einen Brunnen? Wie funktioniert das dort, die Bildung aufzubauen, die Schulbildung, eine Weberei zu gründen? Das ist ja nicht so einfach.
Ja, Sie brauchen natürlich das, was staatliche Infrastruktur kostet. Wenn Sie Trinkwasserversorgung herstellen wollen, brauchen Sie Geld, hier wie dort. Wollen Sie Schulbildung herstellen, wollen Sie eine Gesundheitsversorgung herstellen, wollen Sie Bankgeschäfte ermöglichen, dass man mal einen Kleinkredit haben kann, um sich weiterzuentwickeln, als Handwerker, als Frauengruppe. All das kostet Geld, das konnte ich bereitstellen.
Ja.
In den ersten Jahren ohne den Verein, rein privat. Nachdem dann die öffentliche Hand hier auch in Deutschland davon Kenntnis genommen hatte, habe ich dann also auch einen Verein gegründet und jetzt machen wir das also zusammen und mit Unterstützung geht das natürlich alles viel besser, als wenn ich das alles alleine gemacht habe vorher.
Ja, Unterstützung, das ist das Stichwort. Wie haben Sie sich die Kontakte vor Ort erarbeitet?
Ja, das waren die Freunde, das war die Neugier, das war also die Empathie für die Menschen. Das war das Wissen, dass wir an 500 Jahren Sklaverei schuldig sind, dass wir die Ausbeutung auch heute noch nicht aufgegeben haben. Und um diesen Menschen eine Chance zu geben, sie gerecht in der Welt zu beurteilen, das ist mein Hintergrund. Sie können sagen, die Menschenrechte und der Humanismus, wenn man das mitbringt, dann kann man das einsetzen und dann gewinnt man Freunde, dann kann man das Land einschätzen, dann weiß man um die Probleme, Man kennt auch zuverlässige und weniger zuverlässige Leute. Und mit den Zuverlässigen fängt man das an. Man gibt denen Geld und dann machen die das schon.
Sie sind also getrieben von einem großen Gerechtigkeitsgefühl.
Ja.
Die Menschenrechte hatten Sie gerade angesprochen. Und trotz der Präsidialrepublik, gäbe es noch einiges zu verbessern in Sachen Menschenrechte in Liberia? Oder ist es so, wie es im Moment ist, in Ordnung?
Tja, also natürlich gibt es auch in Liberia was zu verbessern, wie überall. Mhm. Und sicherlich ist ein Land, wo immer noch 70% Analphabeten sind, wo es die übliche staatliche Infrastruktur fast nicht gibt. Sie müssen sehen, ich kann in diese Gegend nur 4 Monate im Jahr fahren, weil ansonsten die Straßen verschlammt sind und ich nicht mal mit einem teuren Jeep hinkomme.
Das heißt, wegen der langen Regenzeiten bricht auch der Verkehr über diese Zeit zusammen.
Sie müssen sehen, das sind ja die Tropen, da regnet es, so wie man sich das nicht vorstellen kann, manchmal 3 Wochen lang, 24 Stunden am Tag, 21 Tage lang. Es schüttet. Wenn Sie aus dem Auto aussteigen, 5 Meter bis zur Tür haben, sind Sie klitschnass. Wenn also es alles nur Lateritstraßen und Lehmstraßen und kleine Bäche sind, die dann auf 9 Meter anschwellen und die Brücken wieder wegreißen, die Sie das letzte Jahr gebaut haben. Das ist alles ganz schwierig.
Ja, bleiben wir nochmal bei den Menschenrechten, weil Sie sagten, es gäbe etwas zu verbessern. Was wäre das?
Es gäbe zu verbessern, dass wir von außen uns mehr darum kümmern, dass die Menschen genau in diese Richtung ausgebildet, gebildet und trainiert werden.
Also überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln, dass es Menschenrechte gibt und was Menschenrechte sind, meinen Sie?
Ja, dass ich mitreden darf und dass ich mitreden kann, weil ich eben also auch lesen kann, weil ich also Kontakte zur Welt habe. Ein Weltpresseheld, es gibt ungefähr 60, 70 auf der Welt, gibt dort eine Zeitung heraus und ist mein Freund. Wenn man das beobachtet, wie der sich für Pressefreiheit einsetzt, für Gleichbehandlung, gegen die Korruption und solche Dinge. Und ich glaube, wenn wir das unterstützen könnten und nicht immer nur unsere eigenen ökonomischen Interessen im Vordergrund haben, dann wäre viel geschafft. Ein Beispiel, in Zeiten der Ebola wurden Hunderte von Millionen nach Liberia geschafft. Man hat 1,5 Jahre trotzdem gebraucht und ich würde mal sagen, ungefähr 70-80% dieses Geldes ist einfach nur versickert, wurde wieder ins Ausland geschafft oder wurde an idiotischen Stellen eingesetzt, wo es nichts getaugt hat.
Tja, da sprechen Sie ein Thema an. Da wollen wir in der letzten Runde noch ausführlicher drüber sprechen. Sie haben eben diese Regenzeiten angedeutet. Also wenn es lange, lange regnet, dann spült ja der Regen auch die Nährstoffe aus dem Boden raus. Das heißt, Anbau ist dann auch schwierig.
Ist während der Zeit nicht möglich. Und der Boden in den Tropen schwemmt ja deshalb nicht weg, weil er sozusagen einen besonderen Bewuchs hat. Der tropische Regenwald hält alles aus. Wenn man ihn abholzt, wie dort überall und auch in Liberia, und wahrscheinlich gibt es noch tropischen Regenwald, ja, für die nächsten 10 Jahre. Und dann ist es auch damit aus, außerhalb solcher Gegenden, die als Nationalreservat deklariert worden sind. Alles andere haben wir dann auch geschafft, um es niederzumachen, um den tropischen Regen zu uns, zur Unzeit zu bringen oder die Trockenheit in gleicher Weise hierher zu bringen und damit also das Weltklima entscheidend zu verändern.
Ja, Herr Janke vom Verein Liberia Freunde Wiesbaden, Sie sind der Vorsitzende. Sie hatten eben mal gesagt, na ja, die Menschen leben dann im Wald, ansonsten brauchen sie nicht viel. Nicht viel, aber sie müssen ja von irgendwas leben. Wovon leben sie? Was arbeiten sie?
Es sind alles Bauern. Bauern, die natürlich auch ihre zusätzlichen handwerklichen Fähigkeiten haben. Da gibt es den Schmied. Ich habe Ihnen vorhin das Geld gezeigt, was früher gemacht wurde.
Ja.
Der jetzige Schmied aus dem Dorf, der macht mir immer neue Stäbe nach. Weil die sind immer noch auf den Geldscheinen drauf von heute.
Ich habe hier den Geldschein in Anführungsstrichen von früher in der Hand, der galt bis zu den 50er Jahren. Das ist ein Eisenstab, so eine Art Löffel, so wie so ein Cocktaillöffel sieht das aus. Aus Eisen, ist auch schon ein bisschen angerostet.
Gedreht.
Gedreht. Und das war die Währung früher. Ja,
20 Stäbe, eine Kuh.
Kissy Money nannte sich das.
Money.
Ne? Ja, das ist nicht mehr im Umlauf, nein, aber viele kennen es noch.
Das kann man noch auf dem Antiquitätenmarkt kaufen.
Ja, Sie haben mir freundlicherweise eins mitgebracht.
Ja, man kann es sich gar nicht vorstellen. Deshalb habe ich gedacht, das ist etwas zum Angucken und Anfassen.
Das ist wirklich verrückt. Habe ich noch nie in der Hand gehabt und werde es auch in Ehren halten. Rudolf Janke ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, der Vorsitzende des Vereins Liberia-Freunde Wiesbaden. Und damit kommen wir zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Es ist ein kleiner Sprung, wenn man bedenkt, was Sie erzählt haben. Das Lied stammt von Louis Armstrong. Ja. What a Wonderful World. Wie kommen Sie zu dem Wunsch?
Ich bin nicht nur neugierig, ich bin auch immer optimistisch. Und ein Schwarzer, der also schon vor so vielen Jahren ein solches Lied geprägt hat, was dann also auch mich geprägt hat und viele Leute, glaube ich, weil er ist beliebt überall. Das lässt einen den Pessimismus in dieser Welt und all die, Verletzungen und Menschenrechtsverletzungen und vielleicht Kriege etwas leichter ertragen, wenn man mit diesem Optimismus dran geht.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yes.
Rudolf Janke hat sich dieses Lied gewünscht. Seit Jahren setzt er sich, seit fast 40 Jahren kann man schon sagen, setzt er sich für den Wiederaufbau in Liberia ein. Genauer gesagt im Ort Konjolo und in den 15 umgebenden Dörfern. Und Sie haben darüber hinaus auch viel von der Welt gesehen, Herr Janke. Und bei allem, was auch in der Welt an Schrecklichem passiert, haben Sie erzählt, vor diesem Song ist es auch für Sie eine wonderful world, die Sie hoffen lässt. Ja, Herr Janke, Sie leisten ja dann in Liberia, ja, ich nenne es so, praktische Entwicklungshilfe. Karl-Heinz Böhm, der ja auch als Wohltäter in Äthiopien unterwegs war, der sprach immer von Hilfe zur Selbstentwicklung. Mhm. Wie würden Sie selbst das bezeichnen, was Sie und Ihr Verein machen?
Also ich spreche immer von Zusammenarbeit, partnerschaftlicher Zusammenarbeit.
Auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe. All das, was der Entwicklungshilfe in Anführungszeichen fehlt. Mhm. Es ist keine wohltätige Veranstaltung, es ist eine Frage des Humanismus und der Menschenrechte und nicht dieses Gesäusel, wir tun euch was Gutes, wir helfen euch, ja, damit ihr euch selbst helfen könnt. Nein, die können sich selbst helfen, wissen Sie. Es geht nur darum, dass wir ihnen nicht die Chance bieten und dass die Welt sie als etwas Zurückgebliebene in der globalen Entwicklung das alleine nicht schaffen können.
Wir
können sie unterstützen.
Sehen wir als Europäer Afrika als Kontinent nicht insgesamt zu sehr als bedürftigen Kontinent, dass wir zu sehr die Bedürftigkeit in den Vordergrund stellen, ein Kontinent, der scheinbar von unserer Hilfe abhängig ist?
Das tun wir sicherlich, aber ich glaube, unsere wirtschaftlichen Interessen sind noch stärker.
Wie stehen Sie denn zur staatlichen Entwicklungshilfe?
Ja, ich würde sie nicht abschaffen wollen. Ich würde sie gerne weiterführen. Ich würde sie auch vor allen Dingen staatlich lassen und nicht wie der neue Entwicklungsminister stärker also versuchen wollen, die Privatwirtschaft einzuschalten. Privatleute, das wissen wir ja nun aus dem Kapitalismus, die wollen also Profit, die müssen Profit, die können nicht anders. Wir haben eine andere Aufgabe gegenüber diesem Teil der Welt, den wir so lange ausgebeutet und verletzt haben. Mit Menschen, mit Holz, mit Eisenerz, mit Gold, mit Uran, mit allem, was es nur geht.
Ich wollte gerade sagen, Sie sprachen von Profit, das klingt noch ein bisschen harmlos. Ausbeutung ist ja eigentlich das Stichwort, dass der Westen, auch Deutschland, Millionen macht auf Kosten von Afrika, ob das nun Bodenschätze sind oder was auch immer. Was schlagen Sie vor? Wie könnte man diese staatliche Entwicklungshilfe, wenn sie denn auch Ihrer Meinung nach staatlich bleiben soll, wie könnte man sie verändern? In welche Richtung soll es gehen?
Man muss die Zivilgesellschaft stärker einbeziehen. Wenn ich mit einer Regierung wie der liberianischen zusammenarbeiten muss, als Staat muss ich das, dann muss klar sein, dass die Gesellschaft mit einbezogen wird. Dann kann es nicht passieren, dass also so viel Geld von der sogenannten Entwicklungshilfe irgendwo verschwindet, missbraucht wird oder in dunkle Kanäle verschwindet. Das kann alles nicht sein, wenn ich eine, sage ich mal, eine Öffentlichkeit schaffe, die darüber mitwacht und die ihre Teilhabe haben möchte, die mitmachen möchte und die in die Zusammenarbeit mit eingebunden werden möchte und muss. Und was ich und wir tun, ist, wir binden die einheimische Bevölkerung bei allem ein. Wir fragen, was braucht ihr? Und dann reden wir darüber, ob es nicht was Besseres gibt. Und wenn nicht, dann machen wir das, was die Leute wollen. Weil die wissen schon besser, was sie gerade brauchen. Das wissen nicht wir.
Ja, sie wissen, was sie selber gerade brauchen. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten oder haben Sie schon beobachtet, Herr Janke, dass Innovationen aus diesem Land kommen, zum Beispiel in dem Fall aus Liberia, die man vielleicht eher sonst in einem europäischen oder asiatischen Land verortet hätte. Haben Sie da eine Idee, was das sein könnte?
Ja, ich glaube, man kann in der Zusammenarbeit kann man sehr viel lernen, auch für unsere Kultur. Durch den kulturellen Austausch, durch den gegenseitigen Respekt schafft man also die Basis für ein friedliches Miteinander und hat vielleicht auch noch mal gelernt, dass es in Liberia also einen Moringa-Baum gibt, der also ganz viele Krankheiten heilt und der ganz gesund ist und
zum
den
Beispiel?
Wir hier nicht kennen.
Welche Krankheiten heilt
ja, der Moringa-Baum? Ja, also man kann sagen, dass ein Tee aus den Moringa-Blättern ungefähr so das 20- bis 30-fache an Polyphenolen hat, was Rotwein hat. Das heißt also, man bekämpft damit freie Radikale. Das Gläschen Rotwein, was man immer sagt, was so gesund ist, weil es die Radikalen bekämpft, das macht der Moringa-Baum also im Handumdrehen.
Ohne der Leber zu schaden.
Ohne der Leber zu schaden, genau. Und wenn man also die Samen sammelt und davon ein paar isst, dann kann man seine Magenschmerzen, kann seine Magengeschwüre sogar, manche sagen sogar den Magenkrebs damit bekämpfen.
Ich verstehe nicht, warum sich nicht längst eine Pharmafirma diesen Moringa-Baum angenommen hat und dann ihrerseits wieder Geld damit verdienen
will. Dann müssten sie ja von dem Profit da unten etwas abgeben.
Aha. Und wie könnte das andersrum funktionieren?
Ja, andersrum funktioniert es im Augenblick so, dass wenn ich in der Hauptstadt bin, erkläre ich die Leute schon auf, dass sie Moringa haben und dass sie das so bitte nutzen sollen. Mhm. Sie glauben es erst nicht, dann machen sie sich übers Internet schlau und dann sind sie ganz glücklich, dass ich ihnen was gesagt habe, was sie eigentlich hätten wissen sollen.
Das heißt, sie sind vielleicht auch noch überwiegend auf dem Stand, dass das, was aus dem Westen an Medizin kommt, immer das Bessere ist und sehen nicht die Vorteile, die die eigenen Kräuter und Tees zum Beispiel haben können.
Das reden wir uns ein und das reden wir den Leuten natürlich auch ein, ja. Und es ist alles, was von hier kommt, ist natürlich besser. Oder es ist aus China und die tun das Gleiche.
Ja, ist wahrscheinlich mehr oder weniger in jedem Land mal so gewesen.
Ja.
Rudolf Janke ist der Vorsitzende der Liberia-Freunde e.V. Wiesbaden und spricht heute bei Doppelkopf über den Einsatz des Vereins in dem afrikanischen Land. Herr Janke, in Konjolo fing alles an, im Hinterland, in den Bergen von Liberia. Sie haben mit Ihrem Verein schon viel geschafft dort. Was gibt es jetzt noch zu tun?
Ja, wir haben jetzt also ein Projektgebiet von ungefähr 7000 Leuten, 15 bis 18 Dörfer. Das betreuen wir wassermäßig. Wir betreuen es gesundheitlich. Das ist möglich. Zur Schule gehen, zu dieser einen Schule, die wir seit 2008 finanzieren. Das heißt, wir zahlen alle Lehrer, wir haben die Schule gebaut, wir zahlen die Schulrenovierung, alles. Das müssten wir sozusagen auch noch fortsetzen. Wir müssten also zu der Elementarschule eine Junior High Schule mit aufbauen. Das sind die Klassen 7, 8, 9. Wir müssten in weiteren Gegenden, in Projektregionen wieder so ungefähr 15 Dörfer finden, weil das soll ja alles fußläufig zu erreichen sein, weil es gibt da nicht überall Straßen, sondern die kurzen Wege sind die Trampelpfade durch den Wald und durch den Busch. Das würden wir gerne tun. Deshalb hatten wir uns auch schon mal also um einen deutschen Preis beworben für medizinische Entwicklungshilfe. Ja, wir sollten noch mehr Trinkwasserbrunnen bauen, obwohl ich weiß, bauen Sie Trinkwasserbrunnen, überleben mehr Leute. Überleben mehr Leute, entwickeln Sie sich noch schneller in Sachen Bevölkerungswachstum. All das ist ein super Problem. Aber Bildung und Trinkwasser und Gesundheit in dieser Reihenfolge, würde ich sagen, können wir noch ganz viel machen. Und wenn wir darüber hinaus die Heilkräuter, die es dort gibt, die 150, 250, dokumentieren, wenn wir darüber hinaus es schaffen, die Kultur zu bewahren, die verloren geht durch externe Einflüsse heutzutage, dann haben wir vielleicht auf Dauer für die Länder etwas gemacht.
Dann wünsche ich Ihnen auf diesem Weg viel Erfolg. Der Verein Liberia-Freunde Wiesbaden ist natürlich auf Spenden angewiesen. Wer sich hierzu aufgerufen fühlt, findet alle Daten auf der Homepage von hr2 Kultur oder des Vereins liberiafreunde.de. Mein Name ist Karin Röder. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in die Situation des Landes und verweise auf Ihren letzten Musikwunsch. Und der heißt My Way.
Genau.
Warum?
Ich glaube, es zeigt so ein bisschen auch meine Art des Lebens. Ja. Ich glaube, ich habe immer das gemacht, was ich für sinnvoll hielt und was ich gut kann. Und das ist Statistik und Zusammenarbeit mit fremden Kulturen.
Vielen Dank, Rudolf Jahnke.
Ich danke Ihnen, Frau Röder, ganz herzlich.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.